Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hi, Hans-Georg Maaßen. Zu viel in den Medien? Neue Zürcher Zeitung zu rechts von der FAZ? Westfernsehen zu sehr aus dem Gedächtnis? Radioeinschaltquoten zu anfällig für Tricksereien? Antworten auf diese Fragen, die gibt es in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Thomas Kliche. Er ist Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal und hat sich heute bei unseren Kollegen im Deutschlandfunk zur aktuellen Berichterstattung und den medialen Spekulationen über den Gesundheitszustand von Bundeskanzlerin Angela Merkel geäußert und dieses als Trash bezeichnet. Zitat: Im Grunde schicken wir doch Politik-Paparazzi los und die machen ein Thema aus einer Sache, die uns von den wirklich wichtigen Fakten ablenkt.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Thomas Kliche hat auch noch gesagt, Gesundheit sei Privatsache. Und das gilt natürlich auch für eine Bundeskanzlerin. Und trotzdem heißt das jetzt auch natürlich nicht, dass Medien nicht auch über den Gesundheitszustand von führenden Politikern berichten dürfen. Im Gegenteil, ich finde, sie müssen es sogar tun, wenn der gesundheitliche Zustand eines Regierungsoberhauptes tatsächlich begründete Zweifel an dessen Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit rechtfertigt. In der aktuellen Berichterstattung um das Zittern unserer Bundeskanzlerin, so ist mein Eindruck, da geht es jedoch vor allem darum, einerseits die menschliche Neugier zu befriedigen und damit und auch mit den wilden Spekulationen möglichst viel Reichweite zu erzielen. Auch wenn das im Grunde kein neues Phänomen ist, ist und bleibt es respektlos.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das gründliche Medienmagazin. Das hatten wir auch noch nie. Wir beschäftigen uns heute mit neuen Wörtern, füllen übrigens auch fast eine ganze Sendung damit und wir nähern uns diesen neuen Worten aus drei unterschiedlichen Richtungen.
Und diese Worte könntet ihr zuerst auf Twitter lesen. Genauer gesagt vom Twitter-Account des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Er verlinkt den Artikel der Neuen Zürcher Zeitung mit dem Titel »In deutschen Städten sieht die Mehrheitsgesellschaft ihrem Ende entgegen«, begleitet mit seinen Worten. Für mich ist die NZZ so etwas wie Westfernsehen. Ihr könnt euch vorstellen, die Diskussion war groß. Herr Pähler, wie würdest du erstmal diesen Tweet interpretieren?
Also ich sage jetzt mal nichts zum Thema, was ist eigentlich die Mehrheitsgesellschaft und was würde es bedeuten, wenn die zu Ende geht.
Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Eine ganz andere Frage. Wenn man mal auf den Begriff Westfernsehen sozusagen guckt, das war ja in der DDR das, was quasi für die DDR-Bürger quasi der einzige Zugang zu objektiver, nicht zensierter, freier Medienberichterstattung war. Und wenn Herr Maaßen jetzt sagt, er muss das außerhalb Deutschlands suchen, nämlich in der Schweiz bei der NZZ, heißt das doch eigentlich, dass er in Deutschland keine freie Medienberichterstattung findet. Das würde es heißen. Und wenn man das sogar noch weiterdenkt, also das würde ja sogar bedeuten, dass er eigentlich sagt, wenn es keine freien Medien gibt, dann hat doch unsere Verfassung oder beziehungsweise die Einhaltung der Verfassung ein Problem. Ja, das ist, könnte ich mir so denken, dass er das vielleicht nicht so gemeint hat oder doch? Ich weiß nicht, schwierig.
Ihr seht, da steckt viel drin. Wir schauen uns jetzt als erstes mal den Absender an und blicken dann später noch auch auf die Neue Zürcher Zeitung und natürlich auch auf den Begriff Westfernsehen, weil das ist sehr interessant, was man da alles erfahren kann.
Was uns aufgefallen ist, der Autor dieses Tweets, der ist ganz schön viel in den Medien, auch wenn er ja gar nicht mehr im Amt ist. Also wir erinnern uns, Hans-Georg Maaßen war bis November 2018 der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, also des deutschen Inlandsgeheimdienstes. Am Ende, da musste er nicht zuletzt auch deswegen gehen, weil er die Echtheit der Übergriffe in Chemnitz gegen Geflüchtete angezweifelt hatte, beziehungsweise ein Video, das viele Medien zuvor ja verifiziert hatten. Und inzwischen macht er sich für die Werteunion stark. Und darüber sprechen wir jetzt mit Daniel Buß. Daniel, du hast dich ja auch ein bisschen aufgeregt. Du hast auf Twitter gefragt, womit Maaßen eigentlich diese Aufmerksamkeit verdient hat. Eine prominente Figur ist er aber ja doch schon irgendwie.
Naja, klar. Also er war es bis vor ein paar Monaten, kann man sagen. Aber weil er eben das Amt innehatte, das er innehat. Inzwischen ist er Beamter im Ruhestand, hat keine weitere Funktion, sagt von sich selbst, er sei noch als Anwalt tätig, hat aber eben in einer Partei oder Institution keine Position. Ist also nirgendwo Innenminister oder Parteichef oder sowas. Da muss man sich, finde ich, schon fragen, ist es da angebracht, jede seiner Äußerungen zu verbreiten und damit überhaupt erst dafür zu sorgen, dass jemand mitbekommt, kommt, was er sagt. Das erinnert mich schon irgendwie daran, wie massiv Medien teils der AfD eine Plattform geboten haben, wohlgemerkt bevor sie in Parlamente einzog.
Wobei der kritische Hörer wird jetzt natürlich uns knallhart entgegenhalten, wir beschäftigen uns jetzt ja auch gerade mit ihm.
Ja, ich sage immer, Medienjournalismus ist schizophren. Man muss ja irgendwie darüber reden, wenn man daran auch Kritik übt. Und man muss, glaube ich, auch sagen, auch uns hält Maaßen schöne Stöckchen hin.
Ja, zum Beispiel, dass er twitterte, die NZZ, die erinnere ihn an Westmedien. Ja, hat er das damit gemeint, was ich vorhin schon so ein bisschen spekuliert hat? Also hat er deutsche Medien mit Staatsmedien der DDR verglichen?
Also er behauptet nein, da habe man ihn falsch verstanden. Die übliche Reaktion von Populisten, dieses Argumentationsmuster erinnert auch an die AfD, Stichwort Maus gerutscht. Aber tatsächlich wirft der frühere Vorsitzende unseres Inlandsgeheimdienstes Medien damit vor, nicht unabhängig zu berichten. Dabei greift er auch vor allem den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an, also auch uns irgendwie, genauso wie das die AfD tut. Und er hat das heute Morgen erst im Podcast von Gabor Steingart gemacht.
Ich habe gut in Erinnerung, dass wir den Framing-Skandal hatten mit dem Framing-Manual der ARD. Ein paar Tage hat das dann die Medien beherrscht, danach gar nichts mehr. Für mich war es ein ausgesprochener Skandal gewesen, dass, ich sag mal, Handreichungen an Journalisten der ARD gegeben werden, bestimmte Worte zu sagen, andere wegzulassen, bestimmte Meinungen zu bilden, andere wegzudrücken. Und aus meiner Sicht werden hier überhaupt keine Konsequenzen in deutschen Medienhäusern gezogen. Ich kann es nachvollziehen. Ich habe gestern mich mit einer Reihe von Journalisten unterhalten, die mir, ich sage mal, hinter vorgehaltener Hand ganz offen sagen, dass die deutschen Redaktionsstuben zu einem großen Teil von Rot-Grün beherrscht werden und dass da auch bestimmte Meinungen gebildet werden. Und das empfinde ich jedenfalls als eine Gefahr für die Objektivität der deutschen Medien, insbesondere im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
So Hans-Georg Maaßen, wie gesagt, bei Gabor Steingart. Und das ist insofern schräg, als dass dieses Framing-Manual, wir haben ja damals auch hier darüber gesprochen, nicht großflächig verteilt wurde und kein Leitfaden für die tatsächliche Berichterstattung ist. Maaßen spielt das aber so und spricht auch sonst von Inzucht in den Redaktionen und vielen Relotiussen, also Fälschern.
Aber einen Punkt von ihm, den hört man tatsächlich auch öfter aus unterschiedlichen Richtungen, das rot-grüne Gegengewicht, da ist ja in einigen Redaktionen ja vermutlich auch schon was dran. Ich meine, das haben zumindest Probewahlen in einigen Redaktionen ergeben, auch Springer-Chef Matthias Döpfner spricht davon.
Ja, das stimmt. Das ist auch oft, ich sag mal, eine Milieufrage. Wer wird denn politischer Journalist, vor allem bei Politmagazinen, die dann auch pointiert berichten, auch meinungslastig berichten? Nicht zuletzt, wer sich über gesellschaftliche Zustände aufregt. Aber es gibt da auch in der ARD etwa Gegengewichte. Man muss sich die Berichterstattung in den Häusern, ich sag mal, südlich des Mains ansehen oder die Kommentare in den Tagesthemen aus SWR und BR. Da ist die Pluralität, der Föderalismus der ARD, sonst ja oft vielfach kritisiert, schon auch eine Form des Korrektivs, zumindest ein Stück weit.
Jetzt macht Maaßen das aber ja schon ja doch geschickt mit so Formulierungen wie Inzucht in Redaktion oder auch die Wahrheit sagen Journalisten nur hinter vorgehaltener Hand.
Ja, und genau das ist ja das Problem. Er verpackt seine Kritik, die ja sehr wohl einen gewissen Kern hat, in düstere Bilder. Deutsche Medien, schmutzig, versaut, korrumpiert, das ist seine Botschaft. Vielleicht lernt man so etwas ja auch bei den Geheimdiensten, mit Stimmungen für die eigene Sache zu mobilisieren. Allerdings bekommt er da auch Gegenwind, ausgerechnet von denen, die in seiner Logik eigentlich profitieren. Die NZZ twitterte eine Notiz in eigener Sache. Sie sei kein Westfernsehen, der Vergleich, Zitat, unpassend und Geschichtsklittung. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob die NZZ wirklich für Hans-Georg Maaßen eine Art Lieblingszeitung sein kann. Und ja, ansonsten wirkt Maaßen auch auf mich ziemlich verzweifelt. Seine Kritik an der Regierungspolitik, er versucht mit der sogenannten Werteunion ja offensichtlich die Union zu spalten. Diese Kritik äußerte er unter anderem im ungarischen Fernsehen auf dem Kanal M1. Ich habe mich mehrfach mit diesem System beschäftigt und war dafür auch in Ungarn. Das ist nun wirklich Staatsfernsehen mit Sprachregelungen von der Regierung gesteuert. Also für seine politischen Botschaften nutzt er, um das mal so zu sagen, wie er das sagen würde, Ostmedien dann schon ganz gern.
Aber es ist ja nicht nur der Verfassungsschutzpräsident AD, der auffallend oft in den Medien vorkommt, obwohl er derzeit gar kein Amt innehat. Genauso ist es auch mit Vizekanzler und Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel oder mit Friedrich Merz, der ja eben nicht CDU-Vorsitzender geworden ist.
Ja, genau. Also beide haben ja sogar feste Kolumnen. Sigmar Gabriel in den Medien der Holzbrink-Gruppe, also etwa beim Handelsblatt, und Friedrich Merz seit diesem Monat sogar bei der Welt.
Das ist schon irgendwie seltsam, oder?
Ja, zumal gerade bei Gabriel inzwischen ja auch bekannt ist, dass er ziemlich viel Geld dafür bekommt, zumindest verglichen mit freien Autoren bei den Zeitungen. Als Bundestagsabgeordneter, immerhin das ist er noch, muss er Nebenverdienste ausweisen. Holzbrink überweist ihm demnach mindestens 15.000 Euro für die Veröffentlichung, Gespräche und Auftritte und das jeden Monat. Da hat die Kollegin Anne Fromm dieser Tage, wie ich finde, völlig zu Recht in der Taz angemahnt, Medien sollten Politiker, auch die, die vielleicht doch noch irgendwas werden wollen, kontrollieren, statt mit ihnen zusammenzuarbeiten. Also auch das ist eher kompliziert derzeit beim Verhältnis Politik und Medien.
Daniel Buß, vielen Dank. Wir haben über die Distanz zwischen und die Nähe zwischen Protagonisten und Politikern und Medien gesprochen. Die Rolle von Maaßen haben wir diskutiert. Und gleich beschäftigen wir uns mal mit der Neuen Zürcher Zeitung noch ausführlicher.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Was mit Medien? Das deutschsprachige Medienmagazin. Wir sezieren weiter den Tweet von Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Für mich ist die NZZ so etwas wie Westfernsehen. Tja, was ist die NZZ? Die Neue Zürcher Zeitung, die gibt es tatsächlich seit 1780 und vertritt gemäß ihrem Leitbild eine freisinnig-demokratische Ausrichtung, wie es so schön heißt. Also die Haltung wird so eher als liberal-bürgerlich wahrgenommen.
Die Neue Zürcher Zeitung, die hat den Ruf als Qualitätszeitung, aber ist eben auch durchaus für den konservativen Stil bekannt und es gibt den Spitznamen Alte Tante. Ja, aber wie passt das jetzt in das Bild des Westfernsehens?
Ja, ich zitiere auch nochmal, was die NZZ als Reaktion auf diesen Tweet von Hans-Georg Maaßen getwittert hat. Nämlich Zitat, wir sind kein Westfernsehen, dieser Vergleich ist unpassend und Geschichtsklitterung. Wir bitten Sie in Zukunft davon abzusehen. Auch bei deutschen Medien arbeiten ausgezeichnete Journalistinnen und Journalisten.
Aber auf Twitter, da haben sich in letzter Zeit immer mal wieder Nutzer gewundert, warum die NZZ mit Kommentaren oder auch Gastbeiträgen auffällt, die sich ja besonders in rechtspopulistischen Kreisen gerne und weit verbreiten. Und seit 2015 gibt es einen neuen Chefredakteur, das ist Erik Guja. Und schon vor 2 Jahren hat eine andere Schweizer Zeitung notiert, dass es seitdem eigentlich einen eindeutigen Kurswechsel gibt, den man feststellen kann.
Kaspar Suber von der Wochenzeitung in der Schweiz, das ist die einzige überregionale linke Zeitung der Deutschschweiz, wie es in der Selbstbeschreibung heißt, hat sich damit beschäftigt. Und ich habe ihn heute Nachmittag gesprochen und ihn gefragt, was er von Maaßens Westfernseh-Tweet hält.
Ja, da habe ich als erstes gedacht, die Geister, die sie riefen. Für mich hat sich sehr vieles bestätigt, dass die NZZ ja schon seit längerem versucht, einen Rechtskurs in Deutschland zu fahren und offensichtlich damit auch ein bestimmtes Publikum findet, wie diesen umstrittenen ehemaligen Verfassungschef.
Schon 2017 hast du geschrieben, unter Chefredaktor Erik Guja herrscht ein Klima der Angst und ein ideologisch verengter Kurs. Was ist genau damit gemeint?
Ja, also ein Klima der Angst herrschte damals, ob es heute noch herrscht, weiß ich nicht. Insofern, dass eben viele Mitarbeiter sich unter Druck fühlten, zum Teil auch gehen mussten, ihren Job aufgeben mussten bei der NZZ. Also sie gerieten unter Druck, das war gewissermaßen das eine. Und das zweite ist eben dieser ideologisch verengte Kurs, dass man einfach zunehmend in der NZZ, die ja schon immer eine rechte Zeitung war, eine bürgerliche Zeitung, das Organ des Schweizer Kapitalismus, kann man sagen, dass man aber in dieser Zeitung zunehmend eben ideologisch verengte Texte lesen konnte. Darunter verstehe ich einfach Texte, die man zu lesen beginnt und man weiß schon vorher, was im letzten Satz stehen wird. Das waren immer mehr Abhandlungen über einen angeblichen Genderismus in der Gesellschaft, über die Political Correctness, die uns angeblich das Sprechen verunmöglicht, aber diese Artikel konnten ja alle erscheinen.
Und welche Deutschlandstrategie hast du festgestellt? Ich meine, seit 2017 gibt es ja zum Beispiel auch einen neuen Berliner Büroleiter.
Ja, genau. Also es war so, dass als Erik Guja die Chefredaktion übernommen hat, dass er relativ stark auch versucht hat, die Zeitung neu auf dem Leserinnenmarkt in Deutschland zu positionieren. Dazu gehörte eben auch der Ausbau dieses Büros in Berlin, wo man entsprechende Stellen geschaffen hat und im Grunde genommen dann im Wochentakt die Regierung von Angela Merkel, namentlich natürlich auch die ganze Flüchtlingspolitik, kritisiert hat. Also das war gewissermaßen die Idee, das auszubauen, natürlich mit dem klaren Augenmerk auch auf den Markt. Ich denke, das ist auch nicht nur eine politische Frage, die Sie hier verfolgen, eine politische Strategie, sondern eben auch eine ökonomische. Man hofft natürlich, ich meine, der Schweizer, Deutschschweizer Leserinnenmarkt ist ja sehr klein. Das sind ungefähr 4 bis 5 Millionen Leserinnen und Leser. Und der deutsche Markt ist da natürlich um ein Vielfaches größer. Man hat also auch entsprechende Abo-Angebote geschaffen, die sehr günstig sind, um die Zeitung eben zu verbreiten. Ob es ökonomisch funktioniert, das entzieht sich meiner Kenntnis.
Und ob dann die Ausrichtung auch darauf ein bisschen gemünzt ist, dass man sich bewusst als Alternativmedium positioniert hat zu dem, was es schon bereits in Deutschland an Medieninhalten gibt?
Ja gut, alternativ ist natürlich in diesem Zusammenhang immer ein bisschen ein schwieriges Wort. Ich meine, die AfD bezeichnet sich ja auch als Alternative gegenüber angeblichen Altparteien. Ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn man diese Rhetorik übernimmt, die ja immer darauf abzielt, gewissermaßen in einem angeblichen Mainstream seien bestimmte Dinge nicht mehr sagbar, was ja, sei es jetzt politisch oder auch publizistisch, dann immer die Möglichkeit bietet, eben den Diskurs nach rechts zu verschieben, eben gewissermaßen sehr rechte oder bei der AfD auch rechtsextreme Positionen gewissermaßen als Teil einer demokratischen Aushandlung formulieren. Ich glaube, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Was aber klar ist, ist, dass die NZZ versucht hat, sicher sich zu positionieren, namentlich auch rechts von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass man vermutlich sich gedacht hat, da gibt es eine Marktlücke. Was natürlich dann auch mit bestimmten Friktionen verbunden ist mit der Wahrnehmung in der Schweiz, aber da kommen wir sicher auch noch dazu.
Ja, interessant ist ja auch, dass tatsächlich die NZZ sich von diesem Westfernsehen-Vergleich eindeutig distanziert hat und auch gesagt hat, dass in Deutschland es viele Journalistinnen und Journalisten gibt, die hochwertige Arbeit abliefern. Wie war die Reaktion für Sie? Haben Sie ihr die abgenommen?
Ich habe zum ersten Mal gedacht, jetzt fällt Ihnen die eigene Strategie auf die Füße. Also es ist ja so, dass wenn sich die NZZ jetzt entrüstet, dass sie als Westfernsehen bezeichnet wird oder sich von diesem Ausdruck distanziert, dann kann man ja in Erinnerung rufen, dass der wöchentliche Newsletter, den Erik Guyer verschickt, der heißt ja Der andere Blick. Und das ist ja genau eine im Grunde genommen gleiche Formulierung, dass man eben sagt, wir nehmen eine Perspektive ein, die es gewissermaßen offenbar nicht geben kann und nicht geben darf. Also von dem her fand ich das relativ scheinheilig. Auf die andere Seite habe ich mir auch gedacht, jetzt wird es zum ersten Mal vielleicht auch ein bisschen eng für Sie. Also wie du ja erwähnt hast, das habe ich meinen Bericht schon vor 2 Jahren geschrieben, als das an sich absehbar war, wohin sich die Zeitung entwickelt, und es hat jetzt doch eine Weile gedauert, bis eine derartige Reaktion einmal kam, dass die Zeitung wirklich auch stark kritisiert wird für ihren Kurs.
Wie ist das in der Schweiz? Gab es da ähnliche Geschichten oder ähnliche Tendenzen?
Ja, man muss vielleicht ein bisschen zurückblenden. Wir haben ja jetzt diesen Rechtskurs der Zeitung, vor allem im Blick auf den deutschen Leserinnenmarkt, auch beschrieben, und ich glaube, es lohnt sich das auch aus der Perspektive der Schweizer Medienbranche und Publizistik zu rekapitulieren. Es ist so, die Schweiz war ja sehr stark und sehr früh von einer rechtspopulistischen Partei, der SVP, konfrontiert, und die hat natürlich auch versucht, in den Medien stattzufinden, hat auch versucht, bestimmte Medien selbst für sich gewinnen zu können, zu kaufen. Der prominenteste Fall, den man in Deutschland da sicher auch kennt, ist die Weltwoche, die anfangs der Nullerjahre von rechten Financiers um den Tessiner rechtskonservativen Tito Tettamanti aufgekauft wurde und dann an Roger Köttl später weitergegeben wurde, der heute auch für die Partei im Parlament sitzt. jetzt um die Weltwoche hat eine hohe Schlagkraft durchaus entwickelt, um rechte Positionen in der Schweiz medial salonfähig zu machen. Und nach dem Schritt bei der Weltwoche kam dann auch die NZZ unter Druck. Es gab den Versuch, den ehemaligen Inlandchef der Weltwoche als Chefredakteur bei NZZ zu installieren. Man hat das zuerst auf der Ebene des Aktionariats versucht, Einfluss zu nehmen. Das ist aber sehr schwierig, weil es Vinkulierungsbestimmungen gibt der Aktien. Ein Aktionär darf nicht mehr als 1% halten. Das heißt, man konnte nicht auf der Ebene der Aktien Einfluss nehmen und hat es dann eben über die Köpfe versuchte dann eben diesen ehemaligen Inlandchef der Weltwoche als Chefredakteur zu installieren. Das endete damit, dass sich die Redaktion dagegen gewehrt hat. Da konnte dann das Amt nicht übernehmen und Erich Guyer wurde dann der neue Chefredakteur. Viele dachten sich, ja, das ist ein Mann des Ausgleichs. Die NZZ hatte sich nach dem Kalten Krieg eher geöffnet, wurde ein bisschen eine weltoffenere Zeitung auch. Und man dachte nun, ja, dieser Guyer vermittelt jetzt ein wenig, aber das Gegenteil ist gewissermaßen passiert. Er hat die Zeitung sehr stark rechts positioniert, eben namentlich auch mit Blick auf Deutschland.
Soweit Kaspar Suber von der Wochenzeitung aus der Schweiz. Und wir haben natürlich auch beim Berliner Büroleiter der Neuen Zürcher Zeitung angefragt, ob er uns die Deutschlandstrategie der NZZ erklären möchte.
Tja, und vielleicht können wir euch das ja auch schon dann nächste Woche nachliefern hier bei uns.
Jetzt bleibt noch der Blick auf das Wort Westfernsehen und den gibt's gleich hier bei Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Für mich ist die NZZ so etwas wie Westfernsehen. Bei diesem Tweet haben wir uns ja schon mit dem Autor Maaßen beschäftigt, mit der NZZ. Und jetzt kommen wir zum Westfernsehen.
Der Begriff, der kommt ja im Grunde aus der DDR und die Wikipedia, habe ich mal dazu befragt, die sagt, mit Westfernsehen wurde alltagssprachlich im Sprachgebrauch der DDR die Fernsehprogramme aus der Bundesrepublik bezeichnet, die während der deutschen Teilung neben dem DDR-Fernsehen zu empfangen waren.
Ja, Herr Perl und ich sind Westkinder gewesen, deswegen wissen wir gar nicht so, wie das eigentlich genau aussah und was das bedeutete. Wir schlauen uns jetzt auf. Und zwar bei der Historikerin Franziska Kuschel. Ihre Dissertation ist auch als Buch erschienen mit dem Titel Schwarzhörer, Schwarzseher und heimliche Leser, die DDR und die Westmedien. Heute ist sie beim Institut für Zeitgeschichte München-Berlin und jetzt live bei Was mit Medien. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Ja, welche Rolle haben die Westmedien für die DDR-Bürger in ihrem Alltag tatsächlich gespielt?
Ja, eine sehr, sehr große Rolle, würde ich sagen. Wir haben ja ein geteiltes Land gehabt und einerseits halt die staatlich gelenkten Medien der DDR und auf der anderen Seite sozusagen die ARD, ZDF, aber eben auch Rundfunkprogramme wie RIAS in West-Berlin oder auch den Deutschlandfunk, die sozusagen jenseits der Partei- und Staatssicht noch weitere Informationen und Programme angeboten haben. Und das war eben auch trotz des Mauerbaus 61 dann audiovisuelle Medien, ne, da konnte man keine Mauer bauen, weiterhin zu empfangen. Mhm. Und so hat man dann versucht, viel auch mit technischer Bastelei, sich sozusagen in alle Richtungen zu informieren und nicht nur die eigenen DDR-Medien dann einzuschalten, sondern eben auch die Angebote aus der alten Bundesrepublik.
So kam es dann ja, dass beispielsweise so eine große Samstagsabendshow wie die von Hans-Joachim Kulenkampff sehr beliebt waren, auch in der DDR. Und trotzdem galten natürlich aus Perspektive der Staatsführung als sehr gefährlich. Also wieso das?
Das ist richtig. Also aus Sicht der Staats- und Parteiführung waren die ein großes Ärgernis. Das lag einfach daran, dass sie das Informations- und Meinungsmonopol untergruben. Also der Staat versuchte, sich halt abzuschotten, auch gegenüber westlichen Medien. Bei den Printmedien war das relativ einfach, die konnte man an der Grenze kontrollieren. Aber eben bei Rundfunk und Fernsehen war das doch sehr schwierig. Und so entstand eine sehr komplexe Mediengesellschaft, wo eben Rundfunk, Fernsehen und eben in geringerem Maße auch Zeitungen, Zeitschriften aus zwei Systemen da waren. Und die Versuche, die man dann unternahm, sozusagen den Konsum im Alltag zu verhindern, zu kontrollieren oder zumindest einzudämmen, die waren doch sehr, sehr beachtlich.
Es gab ja auch einen Teil der Ahnungslosen, habe ich mal gehört. Was war das denn genau?
Ja, das In der Tat, das war der Raum Dresden. Das war einfach geografisch bedingt, waren die von den Fernsehwellen, also analog alles noch, abgeschottet. Und entsprechend sagte man eben ARD, außer Raum Dresden. Die Versuche waren natürlich trotzdem da mit noch größeren Antennen oder dann in den 80er Jahren auch mit den ersten Kabelschächten doch ein Programm aus dem Westen zu empfangen.
Haben denn eigentlich auch die Westsender versucht, auch mit noch größeren Antennen doch bis ins Tal der Ahnungslosen zu senden?
Naja, es gab wirklich, man kann das so bezeichnen, einen deutsch-deutschen Rundfunkkrieg. Also sowohl die DDR als auch die Bundesrepublik haben natürlich entlang der Grenze leistungsstarke Sender gebaut. Auf der einen Seite natürlich, um die eigene Bevölkerung jeweils dann das Programm gut abzudecken, aber natürlich auch, um in den jeweils anderen Landesteilen empfangbar zu sein. Und da hatte die DDR leider schlechtere Karten. Also in Niedersachsen habe ich auch Zeitzeugen getroffen, die sich noch an das Ostprogramm erinnern können. Oder auch in West-Berlin konnte man natürlich Osten einschalten. Aber ARD und ZDF waren da sozusagen eigentlich in weiten Teilen der DDR zu empfangen.
Ich versuche mir so ein bisschen so diesen Medienalltag mal vorzustellen. Also man hat auf der einen Seite versucht, die Westprogramme zu konsumieren. Allerdings konnte man ja auch nicht so richtig drüber sprechen, weil das war nicht nur verpönt, sondern man lief auch Gefahr, es kam auch mal ein bisschen auf die Zeit an einen Pranger gestellt zu werden. Wie sah das aus?
Das ist richtig. Also wir müssen immer unterscheiden, sind wir jetzt in den späten 50er oder in den 80er Jahren und sind wir eher sozusagen in der Nähe von Berlin oder dann doch auf dem Land, so weit weg. Aber es gab Zeiten, wo gerade in den späten 50er und 60er Jahren, wo Fernsehzuschauer kriminalisiert wurden. Und Einzelne fanden sich dann auch vor Gericht wieder, weil sie zum Beispiel in der Familie oder mit Freunden und Bekannten Fernsehen gesehen hatten, also Westfernsehen. Das war am Ende kein Massenphänomen, weil es haben einfach sehr, sehr viele umgeschaltet in den Westen. Aber die dann am Ende vor Gericht standen, für die hatte das dann empfindliche Strafen zur Folge. Also durchaus auch Gefängnisstrafen, wie ich halt in meinen Forschungen zeigen konnte. Und auch für andere war es durchaus so, dass man in der Schule aufpassen musste. Was erzähle ich denn? Welche Sendungen habe ich denn gesehen? Oder worüber rede ich nur mit meinen engsten Freunden? Und was sage ich dann besser nicht in der Klasse?
Das bedeutet auch, im Grunde war den DDR-Bürgern schon relativ klar, was sie jetzt gucken oder hören durften und was nicht, richtig?
Ja, so kann man das sagen. Also sozusagen, man wusste relativ genau, mit wem man darüber reden kann oder auch nicht. Und dann gab es natürlich irgendwann auch in den 70er Jahren eine gewisse Phase der Liberalisierung, wo eben auch Honecker gesagt hat, denn bei uns kann doch eigentlich jeder ein- und ausschalten, was er will. Das führte aber nicht dazu, dass man dann die Westmedien einfach so ins Land gelassen hat, sondern eigentlich bis zum Schluss war man sehr bestrebt, sozusagen die Hoheit über das, was dann gesehen und konsumiert wurde, zu behalten.
Interessant finde ich auch, dass da teilweise echt eine scharfe Sprache benutzt wurde, um die Gegenseite zu bezeichnen. Zum Beispiel, das wurde von westlichen Hetzsendern gesprochen.
Ja, also wenn man sich sozusagen die Kampagnen anschaut, mit denen die eigene Bevölkerung dann von der Gefährlichkeit westlicher Medien auch gerade in den 60er Jahren noch überzeugt werden sollte, dann waren die Feindbilder, die Stereotype, die dort benutzt wurden, erschreckend, sozusagen ist die Sprache des Kalten Krieges. Eigentlich auf vielen Seiten, aber auf der Seite der DDR war natürlich dann das die Feindmedien, gegen die man dann zu Felde zog.
Das haben Sie vorhin auch gerade schon gesagt, im Grunde war es fast ein medialer Krieg. Also da standen zwei Mediensysteme gegeneinander. Wenn wir das mal jetzt mal so ein bisschen in die heutige Zeit transferieren, da beobachten wir ja, wenn wir jetzt mal beispielsweise in die Vereinigten Staaten schauen, wie sich dort ja auch gerade auf der einen Seite traditionelle Medien, auf der anderen Seite mit alternativen Medien auch regelrecht bekämpfen. Inwieweit sehen Sie da auch im Vergleich zu dem Konflikt damals Parallelen?
Ja, mit den Parallelen, mit den historischen Linien, da halte ich mich ein Stück weit zurück. Was man halt sehen kann, ist, dass sozusagen die Sprache, also sozusagen Begriffe wie Feindmedien, Staatsfeinde, das sind in der Tat Begrifflichkeiten, die eigentlich aus einer Zeit herrühren, als sich so ideologische Lager gegenüberstanden. Und wenn man so will, sozusagen sieht man da eben auch eine Spaltung, eine Ideologisierung, eine politische Aufladung zwischen Lagern, die sich dann eben feindlich gegenüberstehen und die eben auch schwer miteinander ins Gespräch kommen.
Sagt die Historikerin Franziska Kuschel. Herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das viel gehörte Medienmagazin.
Tja, Sommerzeit. Gibt's nicht nur Zeugnisse in den Schulen, sondern auch in der Radiobranche. Zweimal im Jahr werden im ganzen Land die Einschaltquoten für die Radiosender bekannt gegeben.
Ja, und was soll ich sagen? Wir freuen uns, denn noch nie haben mehr Menschen Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova gehört. Bei der zweiten Media-Analyse des Jahres 2019, da haben die drei Programme von Deutschlandradio teilweise deutliche Zuwächse verzeichnet. Und das gegen den Gesamttrend.
Ja, so ganz leicht ist die Radionutzung zurückgegangen. Und gucken wir uns das mal an, wie das hier bei uns aussieht. Bei Deutschlandfunk Nova konnten wir unsere Tagesreichweite im weitesten Hörerkreis verdoppeln auf 549.000 Hörerinnen und Hörer.
Nicht alle Radioprogramme, die verlassen sich aber jetzt mal so rein auf ihre Wort- und ihre Musikauswahl, sondern die haben auch so den einen oder anderen Trick und die Methode, wie sie die Quotenerfassung, sagen wir mal, unterstützen können. Denn, das ist auch irgendwie klar, für Werbeprogramme bedeutet jeder Hörer bares Geld.
Tja, wie funktioniert das eigentlich? Das weiß Viktor Worms. Er ist heute Mitglied der Jury beim Deutschen Radiopreis. Er hat bei Radio Luxemburg volontiert, war Programmchef bei Antenne Bayern, Unterhaltungschef beim ZDF und Produzent von Wetten, dass. Jetzt ist er live bei uns. Guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend, Daniel.
Wenn jetzt die Radioquoten kommen, dann ist das ja immer so ein bisschen wie Jubelwoche für alle. Ja, jeder Sender verschickt eine Pressemitteilung, in dem genau irgendein Aspekt rausgegriffen wird, in dem genau dieser Sender, der die Pressemitteilung verschickt hat, Marktführer ist.
Ich glaube, wir sind auch der einzige Sender, der verdoppelt hat, ne?
Ja.
Irgendwie, ja.
Marktführer im Verdoppeln sind wir auf jeden Fall. Aber das ist so ein grundsätzliches Phänomen, was, glaube ich, mit jeder Medienanalyse wieder auftritt. Oder beobachten wir das falsch?
Das ist ein Phänomen, klar. Niemand, also gibt es schon gar nicht von den Privaten, gibt dem öffentlichen Wettbewerb zu. Wir haben nun unsere Hörer irgendwo in die Wüste geschickt. Aber und das ist ja meistens tatsächlich so, wenn du dir das anguckst, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat, in irgendeiner Zielgruppe, in irgendeiner kleinen Zielgruppe, was weiß ich, rechtsrheinisch lebende Katholiken unter 18 Jahren, hast du wahrscheinlich dann doch gewonnen, auch wenn deine Gesamtzahlen runtergegangen sind. Also ich glaube, das sollte man nicht zu ernst nehmen. Das ist ein Wettbewerb, der da stattfindet. Und ich glaube auch, man sollte ehrlich gesagt diese Medienanalyse nicht zu ernst nehmen, denn so wie ich das sehe, wenn ich mir die Zahlen durchgehend an. Erstmal Glückwunsch für euch.
Danke.
Ich habe auch wieder wunderbare Sachen gehört, dies Jahr an der Radiopreisjury, aber dafür nun nichts verraten.
Und können wir uns auch freuen an dem Abend dann?
Das darf ich ja eben nicht verraten.
So.
Vielleicht freut ihr euch ja darüber, dass, was weiß ich, das, vielleicht könnt ihr euch auch für andere freuen. Auf jeden Fall ist es so, dass ich glaube, wenn ich so darüber gucke, dass dieses in dieser MA, also in dieser Media-Analyse, die jetzt zweimal im Jahr kommt, ich glaube sogar, dass die Radionutzung dort hochgegangen ist. Das kann aber auch mit einem neuen Verrechnungssystem zusammenhängen, denn ehrlich gesagt glaube ich nicht wirklich, dass sie hochgegangen ist.
Wir können uns das ja mal grundsätzlich anschauen, wie das überhaupt funktioniert, denn das sind ja Umfragen und ja. Die Hörer, die werden ja, wenn man sich das anschaut, ja auch abgefragt, wie sie sich erinnern, wie sie oder welchen Radiosender sie gestern gehört haben. Und das ist auch ein ganz wichtiges Element, wenn es darum geht, wie Radiosender versuchen, sich besser bei den Hörern zu positionieren, oder?
Also zunächst mal muss man sagen, ich finde diese Befragung per Telefon, da geht es dann darum, was haben Sie. Ich bin zufällig vor 3 Jahren selber mal angerufen worden. Das dauert so 40 Minuten und irgendwann sagst du dir, ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Und wenn du wie ich zum Beispiel Wechselhörer bist, also ich höre wirklich auf langen Autofahrten auch euch, jetzt nicht, weil ich hier am Telefon bin häufig, ich höre aber auch Popsender, ich höre private, ich höre öffentlich-rechtlich, arbeite ja auch mit vielen und dann interessiert dich ja, was so Land auf Land ab im Radio getrieben wird. Also ich muss ehrlich gestehen, die waren dann am Telefon und haben mich gefragt, was haben Sie gestern gehört? Und da wusste ich noch ungefähr, ich habe morgens im Büro eine Stunde gehört und nachmittags habe ich ein Auto anderthalb Stunden unterwegs, da habe ich auch gehört. Aber ob ich da jetzt hier in Bayern mehr Bayern 3 oder mehr Antenne Bayern oder B5 aktuell gehört habe, ehrlich gesagt habe ich mich nicht mehr daran erinnert. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass ein Normalmensch, der so, was weiß ich, in einer Arzt ist oder Bäckereifachangestellte, im Job angerufen wird, ich denke mir, die werden nicht zu lange überlegen. Also ich glaube nicht an diese Art von Umfragen und tue mich damit schon unglaublich, unglaublich schwer. Es gibt in Amerika zum Beispiel auch Umfragen, da geht es mit Uhren, da wird registriert, welcher Sender gehört wird elektronisch. Das ist nur, glaube ich, denen, die das in Deutschland betreiben, zu teuer. Aber was war jetzt deine Frage?
Wir können eigentlich schon auch weitergehen und vielleicht mal zu gucken, wenn wir uns das mal so anschauen, wenn es auf Erinnerungen basiert. Wie versuchen das auch Radiosender zu nutzen, ja, und indem sie so Techniken ausprobiert haben, dann auch die Hörererfassung zu steigern?
Die einen versuchen es, indem sie in dieser Zeit besonders in ein gutes Programm investieren. Ich denke, auch ihr werdet noch konzentrierter arbeiten, wenn jetzt diese Umfrageperiode ist. Die ist ja mehrfach im Jahr. Und die anderen machen es halt, also die populären Sender machen es halt über Gewinnspiele. Und ich muss persönlich sagen, ich habe ja nun, wie du eben auch gesagt, RTL, Antenne Bayern, ich habe ja nun die meiste Zeit meines Lebens bei privaten Sendern gearbeitet. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass da gespielt wird. Und das Spielen liegt auch in der Natur von uns Menschen. Und warum soll man nicht auch im Radio spielen und Gewinnspiele machen? Die Menschen gewinnen ja auch gerne. Die Frage ist nur, wie exzessiv man das betreibt. Und die Frage ist, ob es tatsächlich etwas bringt. Also es, wie gesagt, ich habe zum Beispiel, was ja Land auf, Land ab dann gemacht wird, ist, wir zahlen ihre Rechnung, also da, für die, die das nicht kennen, da wird dann fünfmal am Tag, melden sich Menschen, weil ein bestimmter Titel läuft. Nein, die schicken Rechnungen ein und werden gezogen und dann, wenn sie gezogen werden, wird eine Rechnung bezahlt und das kann mal, ein Fahrrad sein, das kann aber auch mal, ein neuer Lampenschirm sein. Und Sender, die mehr Geld haben, da gibt es dann halt ein bisschen mehr. Ich finde, also wie gesagt, so gegen solche Spiele habe ich gar nichts. Mich stört nur, wenn es exzessiv betrieben wird. Und ich höre immer wieder ich finde, Radiosender sollten sich anders profilieren. Wie gesagt, auch von mir aus auch durch Spiel und durch Albernheiten, aber halt nicht in dieser exzessiven Weise. Ich höre nur immer von Programmdirektoren, die dann gerade in der Befragungszeit solche Spiele machen, die sagen, die machen ja auch selber Umfragen, ermitteln ja über das Jahr hinweg immer mal wieder, wie sieht es denn eigentlich mit unseren Hörern aus? Und die behaupten, dass man an diesen sogenannten Trends tatsächlich ablesen kann, dass sich an den Hörerzahlen wohl deshalb etwas bewegt.
Also kann ich mir das so vorstellen, also es gibt ja manchmal so Spiele, dass man dann sich registriert und dann, wenn man zurückgerufen wird, dann muss man immer als erstes irgendwie einen bestimmten Satz sagen, am besten so, ja. Ich höre Sender XY total lange. So nach dem Motto, wenn mich dann auf einmal so ein Umfrageinstitut anruft, dass ich dann auch immer genau diesen Satz aus Versehen sage. Also so plump kommt mir das manchmal vor.
Ja, es ist tatsächlich, ich finde es auch ein bisschen plump. Ich glaube, am Ende des Tages mittelt sich das dann wieder und wohlgemerkt, wir sind ja in einer freien Gesellschaft, jeder kann hören, was er gerne möchte und ich glaube sowieso, dass diese Gewinnspielerei jetzt mal bei den populären Sendern zurückgehen wird, weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo die Menschen gerade von einem Begleitmedium wie dem Radio, das aber immer auch in der Lage ist und das sollte es tun, Gemeinschaften zu schaffen. Das geht mit der Gemeinschaft der Menschen los, die zum Beispiel eine gewisse Musik gerne hören, aber auch über Inhalte Gemeinschaften zu schaffen. Ich glaube, dass wenn wir darauf auch wieder besinnen, auch im populären Radio, also in diesen Massenprogrammen, dann tun wir uns einen großen Gefallen, weil sich diese Gesellschaft gerade grundlegend verändert und wir würden einen schweren Fehler machen, wenn wir das nicht zur Kenntnis nehmen, unabhängig davon, dass wir neue Konkurrenten haben mit Spotify und also solchen Musikrotationen und halt anderen visuellen und akustischen Angeboten. Also wir sollten, glaube ich, uns darauf besinnen, dass wir stärker auf Inhalte abzielen als auf Gewinnspiele und die größten Hits der 70er, 80er und 90er. Ansonsten, glaube ich, werden wir nicht sehr optimistisch in die Zukunft sehen können, weil die Menschen mittlerweile wieder mehr von uns erwarten und das ist auch gut so.
Das heißt im Grunde auch, eigentlich tun die Sender sich keinen Gefallen mit diesen Gewinnspielen und ähnlichen Dingen, weil irgendwie nutzt es sich am Ende auch ab, oder?
Naja, sie tun es offenbar doch, denn sie sind ja nicht doof. Sie wissen, dass es in einer bestimmten, in bestimmten Zielgruppen halt funktioniert. Und nochmal, ich habe überhaupt nichts gegen Gewinnspiele. Wenn es nicht funktionieren würde, würden sie es nicht machen, denn sie stecken ja auch teilweise, und das betrifft ja öffentlich-rechtliche wie private, sie stecken ja auch teilweise eine Menge Geld da rein, und wer gibt schon gerne viel Geld aus, wenn es nicht am Ende nichts bringt? Also von daher, wie gesagt, nochmal, ich habe gar nichts gegen Spiele, und dass es da viele Menschen gibt, die daran Freude haben, aber man hat manchmal so das Gefühl, in den Befragungszeiträumen gibt es Sender, die nur noch spielen und nur noch Slogans runterdreschen, also die größten Hits. Und ich glaube, die werden mittelfristig dafür auch bestraft werden. Und wie gesagt, hier spricht ja jemand, der ja zwar Journalismus gelernt hat, aber auch Zeit seines Lebens sehr viel Unterhaltung gemacht hat. Und ich weiß, wie schwer das Leichte ist. Aber es gibt halt die Zeiten für dieses und es gibt die Zeiten für jenes.
Ich würde ja auch gerne nochmal so ein bisschen in die Zukunft blicken jetzt zum Schluss. Ich fand nämlich gerade so diesen Ansatz von der Vision, wie muss eigentlich so ein Radiosender der Zukunft, also dieses Gemeinschaftsstiften, aussehen. Das ist ja auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Gedanke, wenn man sich jetzt so die neue Konkurrenz, die auf digitalen Wegen entsteht, dann auch auf jeden Fall mal im Auge hat.
Ja, wir haben auf der einen Seite, haben wir durch Spotify, aber auch durch Wortdienste, durch Radio on Demand, Podcasts, was ich ein hochinteressantes Feld finde, in dem ich mich jetzt auch ein bisschen tummel, was so die Ausbildung junger Leute angeht, haben wir eine Individualisierung. Aber auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich, dass es trotzdem einen Platz für das lineare Fernsehen und auch vor allem für den linearen Hörfunk gilt, weil Hörfunk war immer von seiner Idee her etwas, was eine Gemeinschaft gestiftet hat. Da war dann die Gemeinschaft der Deutschlandfunkhörer, da war die Gemeinschaft der WDR2-Hörer, die Gemeinschaft von Radio Düsseldorf oder was weiß ich. Und in dieser Gemeinschaft gemeinsam etwas zu erleben, gemeinsam Erfahrungen zu machen, gemeinsam die gleiche Musik zu hören, über die man sich vielleicht auch manchmal aufregen konnte. Ich glaube, dass dieses Gemeinschaftsgefühl dieser Zeit jetzt sehr entgegenkommt. Radio ist, wir leben in einer Zeit, in der, glaube ich, Menschen zunehmend zusammenrücken. In den letzten 5 Jahren ist die Zahl der Vereine in Deutschland eklatant gestiegen. Das heißt, da draußen wird es immer schwieriger, immer komplizierter. Man weiß nicht, wie das weitergeht mit den Flüchtlingen, die sicherlich nicht weniger werden. Plötzlich kommen Nazis aus ihren Löchern, die Klimageschichte. Und immer dann, wenn man sich von außen bedroht fühlt, das ist ja in unserem täglichen Leben, machen wir das ja nicht anders, dann zieht man sich in kleinere Einheiten zurück. Von Menschen, die ähnlich denken, Menschen, die ähnlich fühlen. Und so wie beim schlechten Wetter, wo man die Fenster zumacht, den Kamin anmacht und sich mit Freunden eine Flasche Wein aufmacht, dann sucht man Gemeinsamkeiten im Nahbereich. Und eigentlich ist das die Grundidee von Radio, eben dieses Gemeinschaftsgefühl, das solche Musikbibliotheken eben nicht liefern können. Und ich glaube deshalb auch ganz besonders an die Zukunft von lokalem Radio. Also dieser Gemeinschaft von Menschen, die in einer bestimmten Region wohnen. Und ich bin von daher, habe das auch gerade bei den Lokalrundfunktagen hier in Nürnberg mit einem Vortrag sehr deutlich gesagt und das wurde dann auch heiß diskutiert. Ich bin, was Radio angeht, auch lineares Radio, ich bin viel weniger pessimistisch als zum Beispiel beim linearen Fernsehen.
Da ist es natürlich auch gleich diese Nähe, diese kleine Gruppen, diese Lokalität, das umzusetzen, ist natürlich da auch viel schwieriger da umzusetzen. Ich finde es aber nämlich ganz interessant, weil diese Sätze, die du gerade genannt hast, die habe ich auch jetzt von einem Digitaldenker sehr häufig gehört, von Mark Zuckerberg. Genau das ist ja seine Vision für Facebook, der Rückzug ins Private, in geschlossene Gruppen, in kleine Gruppen, lokale Einheiten, Gemeinschaft stiften. Das finde ich faszinierend, dass das so auch in die gleiche Richtung geht.
Ja, aber der verdient mehr Geld damit als ich.
Da arbeiten wir noch dran.
Ja, ich bin dadurch Tier. Also ich glaube, in meinem Alter, ich werde kein Mark Zuckerberg mehr.
Und das Interessante ist aber, glaube ich, wie dann am Ende, aber mal gucken, für wen das dann auch nachhaltiger funktioniert. Wir werden es auf jeden Fall weiter auch beobachten. Spannende Einblicke haben wir jetzt bekommen von Viktor Worms, dem Hörfunkkenner und auch Mitglied der Jury des Deutschen Radiopreises. Herzlichen Dank, schönen Abend.
Ich danke euch und wünsche euch auch einen schönen Abend. Tschüss.
Herr Päder,
ja.
Das war eine Stunde Was mit Medien für heute.
Ich habe mich gerade gefragt, wann kommt der Zeitpunkt, ab dem man kein Mark Zuckerberg mehr wird? Habe ich ihn schon erreicht oder habe ich noch Chancen? Ich weiß es nicht.
Vielleicht kennen wir das schon nächste Woche, denn nächste Woche starten wir unser Radiotalente-Programm in diesem Jahr wieder. Wie in den letzten Jahren auch suchen wir Radiotalente bzw. auch Cross-Media-Talente. Mehr dazu nächste Woche in eine Stunde Was mit Medien. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.